Kale, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Football KO Podcasts auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Nils, Sascha ist mal wieder nicht dabei, wir haben es mal wieder nicht geschafft, zu zweit aufzunehmen. Dafür ist aber ein anderer Gast dabei, mit dem wir heute ein bisschen über die EM quatschen wollen, aber auch noch über ein paar andere Dinge. Wer es genau ist, er stellt sich gleich selber vor. Hi Andi.
Hi, ich bin Andi Lengenfelder, bin Moderator bei Sky Sport und freue mich, in meinem allerersten Podcast überhaupt zu Gast sein zu dürfen. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne, Andi. Genau, aktuell ist ja, wie wahrscheinlich jeder irgendwie mitbekommen haben sollte, EM. Du bist natürlich da auch nicht ganz ausgelassen. Was machst du denn gerade während der EM? Was sind da so deine Aufgaben?
Also bei Sky Sport haben wir momentan schwerpunktmäßig bei Sky Sport News, muss man dazu sagen, da bin ich ja eigentlich hauptsächlich eingesetzt, ne, haben wir in der früh eine Sendung, die beginnt um 9, geht bis 12, heißt Guten Morgen Fans, und da beschäftigen wir uns eigentlich den ganzen Früh mit den Spielen vom Vorabend, mit den Spielen, die dann am Abend anstehen, und natürlich mit der Lage bei der deutschen Mannschaft, haben über die ganze Republik verteilt in den Unterkünften der Nationalmannschaften unsere Reporter positioniert, sodass wir nicht nur erzählen können, was passiert in Herzogenaurach bei der DFB-Elf, sondern waren zum Beispiel auch bei den Portugiesen schon in Harsewinkel sind die untergebracht. Gucken da immer mal hin, was ist bei Ronaldo und Co. los. Eine ganz spannende Mannschaft im Übrigen auch für dieses Turnier. Und haben spannende Gesprächsgäste. War jetzt heute Morgen Benny Laut bei uns, ehemaliger Nationalspieler, kennt man noch aus der Bundesliga. Und so gucken wir auf die Europameisterschaft und versuchen das alles abzudecken. Im Tagesverlauf dann natürlich auch mit Pressekonferenzen, mit Schalten zum Training der deutschen Mannschaft. Ja, das ist so unser Programm momentan.
Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Ist natürlich auch einiges zu tun. Ich meine, sind ja dann doch einige Mannschaften. Jetzt ist die Gruppe wenigstens schon mal rum. Da beschränkt sich es dann auf ein bisschen weniger Mannschaften. Aber ich glaube, vom Stresslevel und von den Infos wird es wahrscheinlich nur noch mehr.
Ja, es nimmt auf jeden Fall zu, weil natürlich, also am Anfang musst du so ein bisschen den Überblick über 24 Mannschaften haben und zumindest so grob über jedes Team mal so ein bisschen was wissen, wie spielen die, sind die eher defensiv ausgerichtet, offensiv, oder haben die Bock, den Ball zu haben, wollen die eher einfach nur hinten drin stehen. Dann geht es natürlich auch darum, sich mal den Kader anzugucken, wer spielt da eigentlich, und dann gibt es oft auch so ein Aha-Erlebnis, ach so, der ist ja auch dabei und kenne ich aus der Bundesliga oder schon mal gehört. Ja, von daher, jetzt ist man natürlich so richtig im Turnier drin und ausgerechnet jetzt beginnt eine kurze Pause, aber geht ja am Samstag schon weiter.
Ja, ich hatte es heute erst mit dem Kumpel, was machen wir denn die nächsten zwei Tage? Aber
es ist komplette Leere. Nur ins Leere starren und warten. Ja.
Zum Glück sind wir jetzt hier zusammen, damit wir wenigstens diese Erde hier ein bisschen füllen.
Genau.
Und ja, es ist viel passiert. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Vor allem jetzt auf die Achtelfinalspiele. Wir nehmen jetzt einen Tag nach den letzten Gruppenspielen auf. Also alle Partien sind fix. Da quatschen wir gleich noch drüber. Aber bevor wir das machen, erstmal, ja, wir starten mal ganz am Anfang. Was war denn so dein erster Kontakt mit dem Fußballgeschäft?
Boah, mein erster Kontakt mit dem Fußballgeschäft war eigentlich, meinst du jetzt beruflich oder so privat ganz weit zurück in die Kindheit?
Also,
so das erste Fußballspiel oder so?
Also eher beruflich, du warst ja beim Radio.
Genau.
Und bis dann über den Stadionsprecherjob bei Kräuter führt, was uns als Klubber dann natürlich ein bisschen, ja.
Ja, also wir vertragen uns ja trotzdem, das ist ja das Schöne.
Ja, das auf jeden Fall. Aber wie kam es denn dazu, dass du dann zum Stadionsprecher wurdest nach deiner Zeit beim Radio?
Ja, ich hole ganz kurz ein bisschen aus. Ich habe eine Ausbildung als Groß- und Außenhandelskaufmann gemacht im Büro nach der mittleren Reife und habe dann halt schnell für mich festgestellt, okay, Bürojob ist jetzt nicht so das, was ich mein Leben lang machen will, oder da werde ich nicht glücklich. Und habe aber auch gewusst, es war immer mein Traum, irgendwie Sportjournalismus, aber wenn ich da reinkommen will, dann muss es irgendwie doch Richtung Abitur gehen und so. Das war halt immer irgendwie Grundvoraussetzung und vielleicht auch Studium, was für mich als mittelmäßig bis eher schlechten Schüler natürlich irgendwie schwierig war, das zu verkraften. Aber habe dann nach der Ausbildung das Abitur dann nachgemacht und wollte eigentlich studieren. Dazu kam es aber dann nicht, weil ich keinen Studienplatz bekommen habe, wollte in Ansbach Ressortjournalismus studieren, das war so mein Ziel. Und habe dann zum Zeitüberbrücken ein Praktikum gemacht beim Radio im Funkhaus in Nürnberg bei Radio F und bin durch dieses Praktikum, ist natürlich meine Begeisterung dann noch mehr für die Medien oder für das Medium Radio allgemein gewachsen. Und dann haben die mir ein Volontariat angeboten. Also das ist quasi ja, vergleichbar wie eine Ausbildung. Das ist so die Ausbildung in der Medienbranche, nennt man Volontariat, geht 2 Jahre lang. Und haben gesagt, hast du Bock, willst du bei uns bleiben? Wir würden dir das anbieten und dann kannst du hier mal Nachrichten sprechen, moderieren etc. und dich ausprobieren einfach und schauen, ob dir das taugt, auch für die Zukunft. Und dann, das habe ich mit Handkuss genommen, weil das auch nicht so leicht zu bekommen ist. Da gibt es bayernweit auch immer nur, ich weiß nicht, 2, 3 Handvoll wahrscheinlich im Jahr. Und ja, dann bin ich beim Radio gelandet und Radio F war damals schon Medienpartner der Spielvereinigung Greuther Fürth, schon seit Ewigkeiten. Ich hab das immer mitbekommen, weil mein Opa mich mit zum Fußball genommen hat. So ging das alles los in den alten Ronhof damals noch ohne Sitzplätze, sondern so Stehtribünen. Und der hatte mir im Radio dann Radio F gehört und das war halt diese Medienpartnerschaft. Und dann haben die irgendwann gesagt, wir haben eine Stadionsprecherstelle frei. Habt ihr nicht jemanden im Sender, der einigermaßen sprechen kann und vielleicht auch noch Kleeblatt-Fan ist? Und dann war das für mich natürlich irgendwie so, als mein damaliger Chef mir das gesagt hat, ob ich da Bock drauf hätte, mich gefragt hat, war das für mich ja so... Ja, Kindheitstraum, ne? Wenn du im Stadion bist. Ich glaube, das kann jeder Fußballfan irgendwie auch nachempfinden bei seinem Herzensclub. So einmal die Mannschaftsaufstellung durch die Stadionlautsprecher brüllen und so. Das ja, war dann schon krass. Also so kam das zustande durch meinen Job bei Radio F eben zur Spielvereinigung. Ja, Radio weitergemacht und dann ging es von Radio F irgendwann zu Antenne Bayern für eine kurze Zeit. Das war dann auch der Moment, wo ich dann bei der Spielvereinigung gesagt habe, ich muss es leider bleiben lassen, weil es sich zeitlich nicht ausgeht und dann bin ich in München und das Pendeln hin und her, das sind nur 2 Stunden, aber dann hast du noch Familie und ich habe einen Hund, der muss sich nur drum kümmern und so, war dann alles nicht so easy. Meine Frau hat auch keinen 9-to-5-Job, so, dass wir immer so ein bisschen das Private auch organisieren mussten und dann haben wir gesagt, ja, auch wenn es mir schwerfällt, muss ich die Spielvereinigung sein lassen. Und dann, ja, Antenne Bayern gemacht und irgendwann gab es dann ein Casting bei Sky und ja, so bin ich dann bei Sky gelandet.
Ja. Wunderbar. Ja, erstmal sehr, sehr cool, dass du da gleich so weit ausgeholt hast, dass wir jetzt schon mal top informiert sind. Ja. Genau, du hast angesprochen, du warst dann oder bist bis heute noch bei Sky. Ja. Du machst natürlich viel Fußball, wie wir gerade schon gehört haben. Ja. Was machst du denn noch so? Ich habe gesehen, jetzt auf Insta vor ein paar Wochen, auch bei der Formel 1 bist du ab und an mal mit dabei. Was machst du noch?
Ja, ich war bei der Formel 1, es war aber eher so eine spontane Geschichte. Also da gab es, ich glaube, 2 Krankheitsfälle insgesamt. So die Vertretung von der Vertretung war auch noch krank und dann die wussten, dass ich halt auch schon, dass ich Formel 1-Fan bin und im Thema drinstecke und so. Und dann haben sie mich Donnerstagabend angerufen. Freitag war das Rennwochenende in Imola in Italien. Ja, hättest du Bock, Formel 1 zu machen? Und das war dann für mich so der nächste, jetzt sage ich schon wieder das Wort Kindheitstraum, aber da in der Formel 1 da mal im Paddock zu stehen und von da berichten zu dürfen, mit Fahrern zu sprechen und so, das war schon, ja, das hat schon richtig Bock gemacht. Und ansonsten, was ich hauptsächlich auch noch mache bei Sky, ist Transfer Update, die Show. Vielleicht hat das der eine oder andere auch schon gesehen. Das laden wir auch immer bei YouTube hoch. Das heißt, es gibt es auch ohne Bezahlschranke. Da beschäftigen wir uns natürlich auch viel mit Fußball, logischerweise mit den Transfers, die sich anbahnen oder die eben vielleicht dann doch noch kurzfristig platzen. So die Zusammenarbeit mit dem Kollegen Florian Plettenberg beschäftigt mich da auch großteils in meiner Arbeit. Ja, und wenn ich bei Sky Sport News ganz normale News-Schichten habe, also die News moderiere, dann geht es natürlich um alle Sportarten, die momentan Thema sind, nicht nur Formel 1, nicht nur Fußball, da geht es dann auch viel um Tennis, Golf haben wir bei Sky natürlich auch und die NHL hat uns beschäftigt jetzt zuletzt mit Dreiseitel und dem knapp verpassten Stanley Cup. Das ist sehr, sehr, sehr bunte Mischung.
Genau, ich wollte jetzt gerade sagen, also du machst so ganz, ganz blöd gesagt alles ein bisschen.
Ja, genau, das ist aber auch, ja, ist völlig richtig, aber das ist dann auch das Schöne irgendwie so an dem Job, ne, dass du also Fußball, klar, Nummer 1, Fußball auf die 1, Formel 1 auch weit vorne, aber es ist halt auch schön, wenn du Sportfan so im Allgemeinen bist oder dich für so Leistungen, Rekorde und sowas begeistern kannst, dann macht es natürlich auch Spaß, andere Sportarten zu begleiten.
Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also bei mir ist natürlich auch ganz klar Fußball Formel 1, muss ich auch sagen. Da also bin ich, wie ich die Bilder gesehen habe aus Monaco, bisschen neidisch.
Ja, Monaco ist schon, da haben mich alle so vorgewarnt und gesagt, ey, Monaco ist speziell und da ist alles so eng und so klein und das ist eine ganz eigene Welt und das kann ich echt nur bestätigen, auch wenn ihr das im Fernsehen schon mal gesehen habt oder jeder, der zuhört und Monaco Grand Prix schon mal gesehen hat und im Fernsehen erzählen sie, ja, hier ist besonders und hier ist anders. Ich hatte jetzt wirklich den direkten Vergleich, die Woche vorher Imola, wo wirklich diese verrückten Tifosi und so der Motorsportfan an sich an der Strecke ist und in Monaco, ja, dann so schickimicki und es passiert viel auf großen Yachten und es kommt viel auf teure Handtaschen an, das ist schon nochmal eine andere Welt.
Das auf jeden Fall, ich meine, der riesen Yachthafen, das Casino, das, ja. Ich meine, von der Geschichte, von der Historie, Monaco ist, glaube ich, also wahrscheinlich im Rennkalender so das, ja, legendärste Rennen, ich glaube, so kann man es gut sagen, aber wie du schon sagst, das ist schon...
Es fehlt leider ein bisschen die Spannung, ein bisschen weniger Überholmanöver, aber ich hoffe, da lassen sie sich was einfallen für die Zukunft.
Das stimmt, aber ich glaube, das macht's, klar ist es für den Zuschauer jetzt wahrscheinlich nicht ganz so cool, aber es macht's auch irgendwo aus, dass es eben genauso ist, wie es eben schon immer war, dass man da jetzt nicht sagt, okay, man baut jetzt die Strecke um, nur damit es spannender wird.
Ja, und irgendwo lebt es auch davon, ne? Weil du natürlich in diesem Rennen kannst du sagen, okay, die fahren jetzt 60 Runden oder 70 hintereinander her, aber irgendwie ist in diesem Monaco kann natürlich auch in jeder Kurve, wenn irgendeiner sich querstellt oder irgendwo einschlägt, dann kann natürlich das ganze Rennen sofort komplett auf den Kopf stellen. Von daher schwebt die Spannung schon immer über diesem Rennen, auch wenn es in diesem Jahr ja sich jetzt in Grenzen gehalten hat, aber ja, schon ein Highlight im Kalender auf jeden Fall.
Das auf jeden Fall, ich glaube einfach nur dieser Name, okay, nächstes Wochenende in Monaco, das ist dann schon nochmal, oh, okay,
ja,
ist jetzt nicht irgendein Rennen, obwohl es wahrscheinlich jetzt ganz wenige Rennen, wo man jetzt sagt, ja, naja, das brauchen wir jetzt auch noch, aber das ist schon nochmal was ganz Besonderes, das auf jeden Fall.
Und mit jedem Fahrer, mit dem du sprichst oder fragst, Monaco, das ist so eng hier, ihr wollt doch Vollgas geben und schnell Auto fahren, aber die sagen alle, Monaco ist Wahnsinn und ist eine der Lieblingsstrecken, weil es so herausfordernd ist und also die lieben das alle, auch wenn ich mit Ralf Schumacher oder mit Timo Glock, unsere Experten vor Ort, die sind alle begeistert von der Strecke.
Ja, die sehen das natürlich auch nochmal aus einer anderen Perspektive.
Ja,
absolut. Weil die natürlich da auch schon alle selber gefahren sind. So, du hast es gerade schon angesprochen, wenn man mit den Fahrern spricht, du hast natürlich dann auch ordentlich oder fleißig Interviews gegeben oder Interviews geführt, nicht gegeben, so rum, mit den ganzen Formel-1-Fahrern. Wie, ganz blöd gefragt, wie ist denn das, mit Formel-1-Fahrern zu sprechen? Die sind ja dann doch nicht ganz so nahbar wie jetzt vielleicht der ein oder andere Fußballspieler, einfach weil es ja doch einfach ein Stück weiter weg ist, auch einfach von der Entfernung.
Ja, ich muss sagen, ich hatte davor auch großen Respekt. Also als ich den Anruf bekommen habe, so kannst du Formel 1 machen und so und gehst du da hin. Und also klar, auf der einen Seite, ja, boah, mega Formel 1, ich pack sofort meinen Koffer. Auf der anderen Seite, oh, krass, okay, alles auf Englisch. Ich weiß nicht, wie sind die Typen eigentlich drauf? Sind die cool oder wird das irgendwie kompliziert? Aber das war mir dann auch egal, also weil die Chance muss ich einfach nutzen. Und dann vor Ort hat man eigentlich relativ schnell gemerkt, dass die... Ja, die wissen schon, wie der ganze Zirkus läuft. Ne? Die haben im Endeffekt ist das für die jede Woche oder alle zwei Wochen ja ein ähnlicher Ablauf. Die kommen zur Strecke, es gibt feste Medientermine. Es geht am Donnerstag los. Da hatte ich ein kurzes Gespräch mit Nico Hülkenberg. Also da haben deutsche Medien dann das Zugriffsrecht auf den deutschen Fahrer. Da gibt es dann kurz zwei, drei Fragen an der Hospitality in der Boxengasse so und für das Wochenende, wie sieht's aus? Passt das Auto zur Strecke? Was habt ihr euch vorgenommen? Und dann geht es am Freitag, freies Training, die zwei freien Trainings in der Regel. Danach gibt es wieder Statements und so geht es durchs Wochenende. Also die Fahrer wissen genau, ja, nach den Sessions müssen wir einmal durch die Mikrofonmeute durch und dann machen die das eigentlich, so war mein Eindruck, eigentlich auch relativ, relativ gerne. Es ist so, dass die Journalisten vor Ort wenig wechseln, sodass die, glaube ich, auch gut einschätzen können, mit wem spreche ich da und wie spreche ich da, wie angenehm wird es vielleicht unangenehm, bohrt der irgendwie nach, muss ich mich irgendwie vor irgendwas schützen, habe ich Mist gebaut und so, die können es glaube ich ganz gut einschätzen, aber ich fand die alle super zugänglich, super nett und am bemerkenswertesten eigentlich Max Verstappen, da gibt es auf meinem Instagram-Account auch ein Foto, da bin ich mit dem in der Boxengasse, wir nennen das Walk and Talk, also wir versuchen ihn dann, die gehen oft vom Rennen nochmal schnell auf die Toilette und auf diesem Weg vom Auto zur Toilette haben wir immer nochmal die Chance, irgendwie mit dem Mikrofon vielleicht nochmal da an ihn ranzukommen. Und der war so entspannt, der stand da vorne auf Pole, das ist der Weltmeister, dachte ich vielleicht auch, er hat keinen Bock, ist irgendwie im Tunnel, aber so entspannt, ich glaube, ich hätte mit dem auch noch über Hobbys und Haustiere sprechen können, also das war, und das würde ich fast für alle so unterschreiben, das war richtig angenehm, also muss ich echt sagen.
Optimal, also hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, weil Verstappen wird ja auch immer so ein bisschen so eine Arroganz nachgesagt.
Ja, er ist natürlich brutal ehrgeizig, so, das hat man dann in Monaco gemerkt, als er nur von 5 oder 6 gestartet und dann hat er so nach dem Qualifying war er dann auch im Mikrofon bei mir und hat dann habe ihn gefragt, ja und was geht jetzt noch und ist für morgen nicht eigentlich schon alles gelaufen, weil du kannst dir hier nicht überholen und dann sagt er so, ja, wir müssen mal schauen, ist mir egal und jeder, der Verstappen kennt, weiß genau, das ist ihm alles aber nicht egal, da war er dann so ein bisschen, ja, emotional, aber nee, also ich, auch Oscar Piastri, Norris, Leclerc, egal wie sie heißen, also super Typen. Hat richtig Spaß gemacht.
Sehr schön. Ich würde mich ganz gerne noch weiter über die Formel 1 unterhalten. Wir müssen aber, weil wir natürlich auch ein Fußball-Podcast sind, ein bisschen auch,
ja.
Genau, ein bisschen über den Fußball sprechen. Sehr schön. Ich glaube, wir haben so weitestgehend deine Tätigkeitsfelder abgehakt. Dann würde ich gleich mal zu EM einmal mal reinspringen. Genau. Für die, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, wir haben Heim-EM in Deutschland.
ja, guten Morgen.
Und ja, ich glaube, der Hype vor dem Turnier, vor allem für die deutsche Mannschaft, war so groß wie sehr, sehr lange nicht, was natürlich auch an den letzten Turnieren lag, die jetzt für die deutsche Mannschaft natürlich nicht ganz so erfolgreich waren. Nach der WM 2014 war dann, ja, 2016 war noch ganz okay und danach wurde es dann ein bisschen dunkler.
Ja.
Aber ich denke, dass vor allem durch, was der DFB auch gemacht hat, um diesen Hype zu erzeugen. Und Heim-EM, ich meine, ein gewisser Hype sollte da sein. Der ist auch auf jeden Fall da. Und wir sind ja auch brisant ins Turnier gestartet. 5-1 gegen Schottland. Ich glaube, viel besser hätte es gar nicht sein können, oder? Das erste Spiel.
Ja, der Auftakt ist ja perfekt gelaufen. Also, dass die ersten Tore auch nach 10 Minuten, nach 20 Minuten fallen, das ist, da ist ja, da kam ja eins zum anderen. Dann dieser Platzverweis für die Schotten hat natürlich auch nochmal massiv geholfen. Und dann kam auch noch dazu, dass ich bis heute, und da habe ich mich auch versucht, mit unseren Experten irgendwie einen Weg zu finden oder eine Lösung auf die Frage, was hatte Schottland eigentlich vor? Das habe ich bis heute nicht verstanden. Also, weil offensiv das Umschaltspiel, da hat gar nichts funktioniert. Da habe ich aber auch nicht das Gefühl gehabt, dass sie das Interesse hatten, bei Ballgewinn irgendwie mal 2, 3 Schnelle nach vorne zu schicken und dann gucken, ob was geht Richtung Manuel Neuer. Für mich war das von vornherein von den Schotten ein hinten drinstehen und rausgebolze. Deswegen war ich mir nach dem 5-1 auch nicht so ganz sicher. Klar, das Ergebnis mega und für den Auftakt brutal, Stimmung in München, Wahnsinn. Hättest du nicht besser wünschen können, aber habe mir dann auch schon gedacht, jetzt müssen wir abwarten. Das war ein geiles Spiel, aber was ist dieses 5-1 wirklich wert? Ne? Und dann hast du das Spiel gegen Ungarn, wo es so Phasen gab, wo Ungarn vielleicht auch hätte mal ein Tor machen können, wo du dann mit Manuel Neuer einen hinten drin hast, der dir auch die Kiste sauber hält. Da habe ich mir dann schon gedacht, okay, gewonnen, souverän, im Ende sauber, alles gut, 2-0, 6 Punkte, Achtelfinale fix. Aber dann dachte ich mir, okay, wir müssen mal gucken, wie sich über das Turnier weiterentwickelt. Und das Spiel gegen die Schweiz, ja, würde ich auch mal so ein bisschen ausklammern, weil Achtelfinale fix. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch nicht von jedem 100-120% waren, aber dann holst du den Punkt halt am Ende und dann ist es vielleicht auch gut so, wie es gelaufen ist, dass du so ein, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Rückschlag oder so einen kleinen Schuss von Bug bekommen hast vor der K.O.-Phase, dass du merkst, okay, du spazierst jetzt hier nicht durch und schießt alle mit 2, 3, 4-0 aus dem Stadion, sondern du wirst auf Widerstände treffen und gerade so Mannschaften wie die Schweiz, die hinten gut stehen können und ein Umschaltspiel haben, das funktioniert, dann kann es für die deutsche Mannschaft auch mal ungemütlich werden und ich glaube, das war wichtig und fand gut, wie Toni Kroos das alles auch eingeordnet hat, der nach dem 5-1 gesagt hat, jetzt haltet mal die Füße auf den Boden, wir sind noch nicht Europameister und der nach dem 1-1 auch sagt, also wir sind jetzt auch nicht ausgeschieden oder gibt jetzt keinen Grund für Pessimismus, sondern ja, mal schauen, wie es weitergeht.
Das auf jeden Fall. Ich glaube, Toni Kroos hat auch alles mit dem DFB-Team ja schon mitgemacht. Sowohl Weltmeisterschaft 2014, eben als Sieger, und dann eben auch die letzten Turniere, die dann, naja, nicht ganz so gut waren. Ja. Ich würde auch sagen, also ich meine, das erste Spiel, wie du schon gesagt hast, naja, Schottland. Ich dachte eigentlich, dass also 200.000 Schotten in Deutschland so, oder in München, die wollen das Spiel schon gewinnen. Danach sah es dann irgendwie aber gar nicht aus. Also,
die haben die Top-Leistung gebracht, die Fans.
Die Fans, ja, aber also, dass das wirklich so ein werder Auftritt wird und nach 20 Minuten, nach dem 2-0, war es ja dann okay, ja gut, dann schauen wir halt jetzt mal, dass es nicht zu hoch wird, so ja. Ungefähr. Ja, dann Ungarn auch. Ja, natürlich, also ich meine, dass du da, wie du schon gesagt hast, nicht jeden 4-0 wegschießt und die keine Chance haben. Ich meine, das sind ja trotzdem gute, gestandene Mannschaften.
Ja.
Ja, und Schweiz, ich glaube, das hast du ganz gut zusammengefasst auch.
Ja, ich hatte beim Ungarn-Spiel einfach kurz Sorge, so wenn sie jetzt nach der Führung vielleicht einen Ausgleich kassieren, vielleicht wird es dann doch nochmal ungemütlich in diesem zweiten Gruppenspiel. Da gab es ja auch den Fluch der zweiten Gruppenspiele bei den auch nicht nur letzten Turnieren, sondern das ist so, was sich so grundsätzlich durch die deutsche Turnierhistorie zieht, dass wir bei zweiten Gruppenspielen immer irgendwie Probleme haben. Ob das beim WM-Titel 2014 der Fall war, oder da kann man eigentlich ganz weit zurückgehen in die Historie. Immer wieder waren es diese zweiten Gruppenspiele, die der deutschen Mannschaft so ein bisschen das Leben dann schwer gemacht haben. Aber ja, von da ab, sie haben es gut gemacht gegen uns kassiert, das war wichtig, haben das 2-0 nachgelegt und dann war das Ding auch gegessen, ja.
Ja, man muss ja auch sagen, ich meine, wir sind jetzt mit 7 Punkten als Erster aus der Gruppe raus, ist im Endeffekt ja doch sehr souverän, also du hast kein Spiel verloren, du hast deine Aufgabe erfüllt, wenn du jetzt die anderen Mannschaften anschaust, wo es, ich meine, England, die haben zwar 5 Punkte, aber da wissen sie selber nicht genau, wie sie die haben. Und auch jetzt Frankreich, also die haben jetzt ein Tor selber bisher geschossen in 3 Spielen, also ja, also ein Tor, das jetzt kein Eigentor war, und
ja,
also da gibt es andere Mannschaften, die sich überraschend schwer tun.
Absolut, ja, große Nationen, die wahrscheinlich auch alle Zuhörer irgendwie auf dem Zettel hatten und alle haben sich gefreut, auf England mit diesem Wahnsinnskader. Sie haben einen Ferrari in der Garage, aber bringen nur irgendwie ein Moped auf die Strecke. So hat es einer unserer Reporter heute formuliert. Das fand ich ganz gut. Weil allein wenn man sich die Offensive der Engländer anschaut, also da hat jeder deutlich zweistellig getroffen, auch im Laufe der Saison. Phil Foden, Spieler der Saison in der Premier League. Jude Bellingham, Spieler der Saison in La Liga. Also da ist mehr Qualität geht eigentlich nicht. Aber die Stimmung da gegen Southgate, jetzt nicht mannschaftsintern, aber so auf der Insel bei den Fans, ist, glaube ich, schon sehr gefährlich, dass es komplett kippt. Die Spieler wirken verunsichert. Ich warte auch noch drauf, dass gerade England explodiert. Bei den Franzosen, wenn die ihre Chancen machen, dann, glaube ich, wird es auch ein bisschen souveräner aussehen. Dann müssen wir mal gucken, was die im Achtelfinale zustande kriegen. Aber England ist für mich so das größte Rätsel bislang in diesem Turnier.
Ja, ich glaube auch, dass bei Frankreich einfach so irgendwie so eine Aura auch ist, wenn die spielen, also dass du da wirklich als Gegner auch sich so ein bisschen Angst auch hast, einfach weil du halt diese großen Namen hast und Mbappé, der dir halt aus nichts einfach Tore macht und auch der Rest vom Team einfach super ist. Und bei England, ja, hat man halt jetzt gesehen, also wer sich halt gegen Slowenien, Serbien, Dänemark so schwer tut, ja, ich weiß nicht, also ich glaube, jetzt hat jeder gemerkt, also England kann eigentlich jeder schlagen, der jetzt noch dabei ist.
Ja, ich hätte es in der Gruppe schon klappen können. Die Dänen hatten das meiner Meinung nach eigentlich, die hätten das machen können. Ich glaube, die Dänen haben selber nicht glauben können, ist England wirklich so schwach, und haben sich dann das vielleicht gar nicht zugetraut, im Endeffekt da wirklich voll auf Sieg zu gehen, weil ich glaube, die hätten es drin gehabt. Jetzt natürlich jetzt in Vorteil, da habe ich heute auch so ein bisschen englische Presse schon quer gelesen, die sind auf der rechten Seite des Turnierbaums. Ich weiß nicht, ob du sie mal angeguckt hast. Die sind auf der, ich nenne es mal, auf der leichteren Seite des Turnierbaums. Die Gegner Richtung Finale sind jetzt nicht so klangvoll wie auf der deutschen Seite. Die links sind da die Deutschen mit Spanien, Portugal, Frankreich, Belgien, und die Engländer, ja gut, Italien, das ist aber auch nicht das Italien, wie wir es aus letzten Turnieren kennen. Stärkster Gegner bei den Engländern auf der Seite im Turnierbaum vielleicht noch Österreich, aber ansonsten Niederlande, ja, weiß ich auch nicht. Aber die Engländer haben natürlich da jetzt auch nochmal Druck von zu Hause, weil die auch sagen, ey Freunde, jetzt haben wir haben den Kader, wir haben, wenn wir das Turnier weiterspinnen, Viertelfinale, Halbfinale, eigentlich Gegner, mit denen wir mal mindestens auf Augenhöhe sind. Also ich bin gespannt, wie sie es, ob sie es und wie sie es auf den Rasen kriegen.
Nee, ich hatte es jetzt heute auch schon mit einem Kumpel. Also ganz blöd gesagt, die Slowakei, also ja, eigentlich, also für England ist blöd gesagt freilos, wenn die mal ihre Qualität auf den Platz kriegen.
Ja.
Ja, dann kommt Schweiz oder Italien, das, ja, also jetzt nichts, also jetzt ist es kein Deutschland und auch kein Frankreich. Und dann in einem potenziellen Halbfinale, ja, Niederlande oder Österreich, wären jetzt so meine Tipps, ja, dass einer von den zwei wird. Und die sind auch, also Niederlande kann man auch schlagen. Das hat Österreich auch schon gezeigt, dass man, wenn man da, wenn man auch als vermeintlich jetzt nicht so Riesenfußballnation, wenn man da, wenn man die wirklich bespielt, wenn man da kämpft, wenn man da ackert, dann geht es. Und England bräuchte diesen Kampf wahrscheinlich auch nicht, sondern wenn die das spielerisch irgendwie auf die Kette bekommen, dann ist das ja durchaus machbar. Und dann spielst du im Endeffekt ja gegen Italien und Niederlande und stehst dann im Finale. Möglicherweise.
Ja, also ich glaube, ja, also der Weg ist eigentlich, also der Weg ist gezeichnet und ja, also ich bin gespannt, aber wenn es schief geht, dann ist auf der Insel der Teufel los. Ja. Also wenn die gegen die Slowakei im Achtelfinale bei der Europameisterschaft rausfliegen sollten, huiuiui, dann wird es aber, dann wird es ungemütlich und dann war es das wahrscheinlich auch für Gareth Southgate, aber der seine Zukunft eh offen lässt, ob er überhaupt weitermacht. Spannend.
Ich meine sogar, dass er, dass Southgate gesagt hat, dass wenn er nicht mindestens ins Finale kommt, dass er dann nicht mehr Trainer von England sein wird.
Okay.
Aber das ist ja bis, also wenn man sich das jetzt anschaut ins Finale, ist es ein weiter Weg für England. Obwohl die Gegner ja wirklich machbar sind.
Ja, wie gesagt, also jetzt müssen sie es zeigen. Jetzt haben sie, jetzt hält man ihnen den Pokal schon vor die Nase, jetzt müssen sie zeigen, dass sie wollen.
Ja. Gut, soweit zu England. Wie siehst du denn jetzt das Deutsche los? Ich glaube ja, also meiner Meinung nach haben wir es mit Dänemark ja ganz gut noch hinbekommen. England wäre dann wahrscheinlich trotz der Tatsache, dass die nicht ganz so toll spielen, im direkten Duell dann hätte es schon wahrscheinlich recht eklig werden können, oder?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir das gewünscht, weil in also gegen diese englische Mannschaft in Dortmund ein Achtelfinale bei der Heim-EM, boah, also das wäre schon geil gewesen, glaube ich. Also stimmungsmäßig und da, ich glaube, die Mannschaft, also das, meiner Meinung nach, wäre das ein Mega-Kick geworden. Also da hätte ich mich richtig drauf gefreut, auch wenn da die Gefahr natürlich, ja, wahrscheinlich größer ist, dass du dann doch rausfliegst, aber das hätte ich mir nicht vorstellen können. Ich glaube, die hätten das daher, ich hätte da richtig Bock auf dieses, auf diesen Klassiker gehabt. Jetzt ist es Dänemark. Boah, ja, schwer einzuschätzen. Verteidigen können die. Die sind sehr körperlich. Wir müssen gucken. Ich bin gespannt, wie es, ob Nagelsmann, also Tendenz, so was wir von unseren Reportern von vor Ort hören, ist schon eher, dass die Startelf die gleiche bleibt. Also kein Füllkrug und Raum in der Startelf, dieser gegen die Schweiz dann letztlich gezogen haben, diesen Punkt zumindest, sondern dass wir es wohl eher wieder versuchen mit Arbeit, mit Gala Gündogan erstmal mit kurzen, schnellen Pässen und Ideen vorne kreativ zu lösen, weil ich gehe davon aus, dass der Spielverlauf ja relativ ähnlich sein wird. Deutschland viel im Ball, Dänemark steht hinten und wartet, dass vorne was, sich vorne was auftut. Ja, da müssen wir mal gucken. Aber alle um die deutsche Mannschaft ja, zeigen sich ja zuversichtlich. Rudi Völler war gestern auf der Pressekonferenz, hat gesagt, nee, also gegen Dänemark, ich glaube, er hat auch so das Wort zuversichtlich benutzt oder war vielleicht sogar noch ein bisschen offensiver in seiner Wortwahl, weiß ich gar nicht. Also ja, und ich glaube, bei einer Heim-EM im Achtelfinale gegen Dänemark auszuscheiden, ist eigentlich auch keine Option. Ne?
Das auf jeden Fall nicht. Wie siehst du denn das? Würdest du Füllkrug starten lassen, vor allem jetzt aus der Tatsache oder wegen der Tatsache, dass Dänemark, wie du schon gesagt hast, dann doch recht physisch ist? Wäre dann vielleicht also ein echter Neuner doch die richtige Option?
Also ich habe grundsätzlich mehr Spaß an Mannschaften mit einem echten Neuner, aber jetzt hat er sich natürlich in seiner Rolle, da wir reden ja immer so schön von der Rollenverteilung, die es in dieser Mannschaft gibt, so als Joker natürlich hat er da auch einen super Job gemacht. Jetzt kann man auf der anderen Seite sagen, Kai Havertz hat aber noch nicht so den Impact in dem Turnier. Dann hat man da auch einen Punkt. Ich finde es ganz schwierig zu entscheiden, ob man da jetzt vielleicht tatsächlich auf Raum, also auch David Raum reinbringt, weil also keiner schlägt Flanken besser auf Niklas Füllkrug als David Raum. Und dazu kommt, dass Maxi Mittelstädt, finde ich, jetzt gegen die Schweiz auch nicht sein bestes Länderspiel gemacht hat. Da gibt es natürlich Argumente dafür. Oder du sagst, du lässt es erstmal, probierst es nochmal mit der Startelf. Also wenn ich entscheiden müsste, ich würde mich für Niklas Füllkrug, glaube ich, entscheiden, weil ich auch das Gefühl habe, wenn der dieses Trikot trägt, dass der nochmal 5 oder 10% draufpackt. Das ist für den so eine Ehre, da dabei sein zu dürfen, da Tore für diese Mannschaft schießen zu dürfen. Ich würde auf ihn setzen, wenn du mich jetzt vor die Wahl stellst.
Okay, weil das wäre jetzt auch meine bevorzugte Wahl. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich jetzt einen Havertz, wenn der jetzt dann doch von der Bank kommen sollte, weiß ich auch nicht, ob der dann so einschlägt, wie ein Füllkrug eben von der Bank dann einschlagen würde.
Tendenziell. Das ist eine gute Frage. Ja, da ist dann auch die Frage, was wird im Spiel gebraucht? Du hättest als Füllkrug-Alternative, könntest du natürlich auch nochmal Dennis Undaff bringen, der auch immer, also auch Bullig und so, der kann das da vorne auch. Und der, bei dem habe ich, ist es ähnlich wie bei Niklas Füllkrug auch, dass er dabei ist, dass der jetzt für die deutsche Nationalmannschaft spielt und in seiner Wortwahl auch so erfrischend ist und ich glaube auch mannschaftsintern so ankommt. Könnte man ja auch machen, dass man sagt, ja, start mal den Füllkrug, wenn das nicht läuft, dann bringen wir den Undaff, oder wenn das mit Flanken auf eine 9 oder Anspieler auf eine 9, der die Bälle festmacht, vorne gar nicht klappt, dann kannst du Kai Havertz immer noch bringen. Ob das dann, ob der von der Bank mit welcher Einstellung und Körpersprache er dann rangeht, ist dann seine Sache. Aber ja, ich könnte mir Niklas Füllkrug da gut vorstellen. Zumal, also wie gesagt, ne, du hast auch gesagt, Dänemark, die sind körperlich, gerade in der Innenverteidigung auch mit Yannick Westergaard, den wir noch aus der Bundesliga kennen, das ist schon eine Kante. Da wird ein Kai Havertz eher abprallen als ein Niklas Füllkrug, glaube ich.
Das auf jeden Fall. Und ich glaube, im Endeffekt muss halt dann ein Tor her, und wenn dann eine Flanke halt reinkommt, da gibt es dann halt irgendwie nur Füllkrug als Zielspieler, weil Havertz, der ist halt in der Luft einfach keine wirkliche Waffe.
Ja, und auch um Bälle fest, um einen Ball vorne im Strafraum festzumachen, der hat einen ganz anderen Körper als Kai Havertz. Ist ja eher so der Typ Langstreckenläufer, und Niklas Füllkrug ist schon einer, der auch ein bisschen Muskelmasse drauf hat, der kann sich schon mal auch breit machen um den Ball rum, von daher, ja, hätte ich schon Spaß dran.
Jetzt ist die Frage natürlich, wenn wir gegen Dänemark weiterkommen und Spanien gegen Georgien ja auch weiterkommt, was obwohl man sagen muss, Georgien das ja echt ganz gut macht bisher, also die sind ja jetzt auch nicht, also kein Fallobst.
Ich würde sagen, sogar, also auf jeden Fall die eine der Mannschaften der Vorrunde auf jeden Fall. Zum ersten Mal dabei bei so einem Turnier. Und dann gestern dieses, ja gut, Portugal, ne, 8 Veränderungen in der Startelf. Die waren eh schon durch als Gruppensieger. Aber trotzdem, dass du das Ding musst auch erst gewinnen. Und wie sie es gemacht haben, ja, war schon gut. Aber ich sehe jetzt auch nicht, dass Georgien Spanien rauswirft, um zurück auf Spanien zu kommen.
Nee, das sehe ich jetzt auch nicht. Aber man muss Georgien auf jeden Fall das anrechnen. Vor allem, weil sie jetzt gestern diesen Sieg auch wirklich gebraucht haben, um überhaupt weiterzukommen. Also ja. Für die ging es ja noch um alles. Auch wenn Portugal natürlich, ja, bei denen war schon Gruppenplatz 1 sicher. Aber trotzdem, wie du gesagt hast, die musst du erstmal 2-0 schlagen dann.
Und ich schmeiß gleich mal rein für, das können wir dann vielleicht in 2-3 Jahren nochmal nachhören. Dann nur, dass das auf Band ist. Hier das Willi Sagnol, der Trainer von Georgien, glaube ich, hat auch eine große Trainerkarriere vor sich. Aber das vielleicht in 2-3 Jahren, wenn wir nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen, dann können wir da nochmal drüber sprechen, auf Wiedervorlage.
Ich notiere es mir mal, ja. Ja, mal schauen, wie weit sie schaffen. Also, wie gesagt, Spanien, ja, eigentlich sehr, sehr gut ins Turnier gestartet. Mhm. Meiner Meinung nach, vor allem diese Flügelzange, Nico Williams und Lamine Jamal ist
ja, ganz, Jamal ist krass.
Ganz, ganz, ganz gefährlich.
Ja.
Weil die halt auch, also so, ich würde das ein bisschen mit Würz und muss erst einfach diese Unbekümmern halt, so, ja, dann verliere ich halt jetzt mal den Ball, das ist ja nicht so schlimm, weil das Talent ist einfach da. Ich finde bei Nico, der will noch manchmal ein bisschen zu viel. Aber Jamal, ich meine, der ist 16, aber was der da spielt, das ist...
Also als ich das erste Gruppenspiel gesehen habe gegen Kroatien, da hätte da muss man auch noch dazu sagen, die haben das 3-0 gewonnen, aber da hätte Spanien auch, ich glaube, nach den ersten beiden Toren gab es kurz nach Anstoß dann jeweils auch die Möglichkeit für Kroatien auch wieder auszugleichen oder zu verkürzen zumindest. Da war Spanien mal ein bisschen anfällig. Also gegen die geht schon auch was, aber grundsätzlich ja, vielleicht bislang die beste Mannschaft im Turnier. Ja, ohne vielleicht die beste Mannschaft im Turnier. Und Lamine Yamal, das ist ja also mit 16 auf der Bühne so Fußball zu spielen, ist, ich weiß nicht, was stimmt mit ihm nicht. Das ist unnormal. Also richtig, richtig beeindruckend.
Ja, das Einzige, was jetzt eigentlich noch fehlt, ist das EM-Tor. Aber ich glaube, da warten wir nicht mehr allzu lange,
ja,
bis er das dann auch macht.
Ja, Georgien, vielleicht geht da was. Also wenn die Spanier da ein frühes Tor machen, den irgendwie schnell den Zahn ziehen, dann kann es natürlich auch mal deutlich werden. Und ja, mal gucken. Aber ja, die Spanier im Viertelfinale, das ist ja das, was der deutschen Mannschaft dann droht, dieses Szenario, ich nenne es mal droht. Ja, also ich glaube, im Viertelfinale könnte über die EM für Deutschland entschieden werden. Also wenn du Spanien dann schlägst, dann wird die Brust natürlich ganz, ganz breit und dann würde ich den Pokal auch nicht mehr ausschließen, aber Spanien ist eine harte Nuss.
Weil du jetzt sagst, von Pokal nicht mehr ausschließen, würdest du ihn denn momentan? Oder was ist deine Meinung dazu? Ich frag mal so.
Für mich ist Deutschland nicht der Top-Favorit nach allem, was ich bislang gesehen habe. Ist für mich Deutschland auf Augenhöhe mit anderen Nationen, die auch so ein bisschen Probleme haben. Also ich würde jetzt für die Deutschen, ja, vielleicht so, was das Momentum angeht, ja, vor England, aber die Franzosen auch stark. Portugal hat auch einen unfassbaren Kader. Also hinten drin diesen Pepe, der gefühlt 140 Jahre alt ist. Du hast Ronaldo vorne, der auch so alt ist, und mittendrin dann irgendwie eine brutal junge Mannschaft, also eine richtig gute Mischung mit Leao, Palinha, Vitinha, so einen krassen Kader eigentlich auch. Da für die können auch richtig was gehen. Die müssten die Deutschen auch noch, wenn sie ins Finale wollen, aus dem Weg räumen im schlimmsten Fall. Von daher, der Pokal oder dieser Triumph bei der Heim-EM, tue ich mich momentan noch schwer, aber ja, schauen wir von Spiel zu Spiel, wie wir schon so schön sagen. Erstmal gegen Dänemark und dann, ja, es ist einfach ein schwerer Weg. Also da sind so viele mit Spanien, Portugal, Frankreich, die potenziell im Weg stehen, so viele Stolpersteine. Ja, wie siehst du es denn?
Ich
fasse meins einfach noch so zusammen, ich tue mir schwer momentan einen Top-Favoriten rauszupicken oder sagen, die Mannschaft wird es auf jeden Fall. Wenn ich es müsste, würde ich vielleicht mit 2%, 3% Vorsprung zu Spanien tendieren. Ansonsten sehe ich viele große Nationen auf Augenhöhe.
Das auf jeden Fall, und vor allem ist halt diese eine Turnierbaumhälfte, die ist halt ganz, ganz, ja, unglücklich für die Mannschaften gelost, einfach, weil Deutschland, Spanien, Frankreich, Portugal, ja, da wird's, also die werden aufeinander treffen, im Normalfall, und ja, da wird nur einer rauskommen. Wenn du dir jetzt die andere Seite anschaust, für wen ich sehr viele Aktien habe, ist Österreich. Die fand ich sehr, sehr gut in der Gruppe, weil die auch ja einfach ein Team sind, würde ich jetzt mal so behaupten.
Ja, das finde ich auch beeindruckend, dass die Österreicher zum ersten Mal so richtig, also die österreichische Nationalmannschaft erlebe ich auch zum ersten Mal so richtig selbstbewusst. Also die kommen da nicht hin und versuchen irgendwie möglichst wenig zu kassieren und vielleicht kommen wir mit Glück eine Runde weiter und überstehen die Vorrunde, sondern das ist eine richtig selbstbewusste Mannschaft und da, ja, gebe ich dir auf jeden Fall einen Punkt. Die sind gefährlich, ob es auch dafür einen Titel reicht, weiß ich nicht, aber ich glaube, das, also Halbfinale sehe ich.
Ja, das ist nämlich so ein bisschen der Punkt, also in dem potenziellen Viertelfinale, ich meine, die Niederlande haben sie schon geschlagen, also das können die, und im Halbfinale, also Italien, Schweiz, England, kannst du alle schlagen, sage ich. Also da ist jetzt keiner dabei, wo du jetzt irgendwie Angst haben musst.
Es ist für Österreich viel möglich, ja. Auf jeden Fall.
Und dann steht die halt auf einmal im Finale.
Ja, in Deutschland. Na, ist ja was.
Ja, wenn Deutschland dann noch jetzt rausgeht, dann...
Oder Deutschland, Österreich in Berlin. Machen wir es doch so.
Ja, meine, da können wir uns die Wahnsinn. Hand geben. Das
wäre Wahnsinn.
Das wäre schon super, ja. Aber wie du schon sagst, also Portugal, der Kader ist schon gut und auch die Gruppenspiele waren jetzt nicht mega überzeugend, aber es hat auf jeden Fall gereicht. Und wenn du nach zwei Spielen Sicherheitsgruppenerster durch bist, reicht es. Dann kannst du im letzten Spiel auch ein bisschen rotieren.
Ja.
Und ich glaube, wäre da jetzt wirklich die erste Elf wirklich gestern aufgelaufen, dann sähe das auch anders aus.
Das ist auch nochmal so ein Punkt für Österreich, weil du sagst rotieren, ne? Ralf Rangnick, der wächst, der hat vom ersten aufs zweite Spiel, hat er, glaube ich, viermal getauscht, vom zweiten aufs dritte dreimal und hat in keinem Gruppenspiel mit der gleichen Innenverteidigung gespielt, weil wir ja hier schon in Sorge verfallen, weil Jonathan Tah definitiv ausfällt bei Antonio Rüdiger. Schwierig oder wird eher last minute, wenn er fit wird, und Österreich, die tauschen munter durch und spielen trotzdem ihren Fußball. Das ist natürlich auch ein dickes Pfund.
Ja, das auf jeden Fall. Vor allem mit den, also es sind ja sehr, sehr viele Bundesligaspieler im Kader, die jetzt ja auf jeden Fall gute Bundesligaspieler sind, aber jetzt niemand, wo man sagt, so Weltklasse-Spieler. Und ich glaube, das ist auch gut für die Mannschaft, dass da jetzt keiner wirklich sich abhebt vom Rest. Ich meine, Sabitzer, Leimer natürlich ist nochmal eine Steigerung, aber jetzt, die nehmen sich da auch nicht so wichtig, weil die auch wissen, naja, alleine wird das nichts.
Ja.
Und also ich finde den Mix bei Österreich sehr interessant und da kann es sehr, sehr weit gehen. Vor allem jetzt nach diesem Push, den die durch die Gruppe bekommen haben, wo die halt als Gruppenerster raus sind mit Frankreich und den Niederlande. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Also, geben wir uns die Hand. Deutschland-Österreich- Finale.
Das wäre Wahnsinn. Also auch stimmungsmäßig, das wäre absolut krass.
Also das wäre das Wunschfinale, aber was siehst du als realistisches Finale?
Ja, ich bleibe dabei, ich tue mir da schwer, echt einen Tipp abzugeben, aber ich sag dann jetzt mal, also wenn du mir sagst, was ich erwarte, also Wunschfinale Deutschland-Österreich, was ich für realistisch halte, oder am wahrscheinlichsten momentan Spanien gegen... Spanien gegen... Komm, dann machen wir England.
Spanien, England.
Oh ja, aber fällt mir auch schwer, aus der zweiten Hälfte, also aus der rechten Turnierbaumhälfte jemanden zu picken. Aus Rumänien, Niederlande, Österreich, Türkei, England, Slowakei, Schweiz, Italien. Er könnten auch die Österreicher da... Mir fällt es schwer zu sagen Österreich, weil die Turnierhistorie jetzt nicht unbedingt für Österreich spricht, aber die sind natürlich gut. Schwierig.
Ich würde es auch,
aber es ist optimal, also das sind optimale Voraussetzungen für uns als Zuschauer, ja, und als Fans, dass es so schwer ist, und das ist das Schöne an Europameisterschaften, diese Leistungsdichte, du hast alle Top-Teams da jetzt mit dabei, jeder kann jederzeit irgendwie, hast das Gefühl, nochmal 1-2% oder mehr zulegen, und das macht die Vorhersage auch so schwierig.
Ja, ich finde auch, also jetzt angenommen, die Türkei schlägt jetzt Österreich im Achtelfinale, ja, gegen die Niederlande, also ist schon auch möglich, wird zwar schwer, aber jetzt nichts, wo man sagt, oh Gott, das kann auf keinen Fall irgendwie was werden. Also
ja, nee, sehe ich auch so. Also da, wie gesagt, die Übermannschaft mit 1-3% Vorsprung, vielleicht Spanien, aber so die richtige Übermannschaft, wo du sagst, ja, ist jetzt egal, auf wen die treffen, die hauen alles weg, die habe ich im Turnier noch nicht gesehen.
Nee, ich glaube, da ist einfach Frankreich auch zu inkonstant. Deutschland ist zwar gut, aber eben auch nicht dieses, ja, wie wir es vorhin schon gesagt haben, also da war gegen die Schweiz und auch gegen Ungarn, war ja auch so ein bisschen so ein Fragezeichen, so wird es jetzt was, kriegen wir jetzt ein Tor oder wie sieht's aus?
Ja.
Also wirklich ganz überzeugt hat, ja, wenn dann Spanien, und auch die haben nicht komplett überzeugt. Also
es, ja, die hatten auch Phasen, wo man ihnen hätte wehtun können.
Ja. Ja, diese Dominanz von Frankreich, vielleicht kommt die jetzt auch noch.
Also ja, die mal wir jetzt
aus den letzten Turnieren kennen.
Da werden ja auch alle nicht, also werden sie auch nicht müde zu betonen. Das hat Rudi Völler gestern gesagt, das hat Didier Deschamps nach dem letzten Frankreich-Gruppenspiel gesagt, jetzt beginnt die Europameisterschaft von neuem. Jetzt sind wir im Achtelfinale, jetzt ist das ein neues Turnier, es geht alles wieder bei Null los, und Deschamps klang so, als wenn das jetzt eigentlich erst der Startschuss so für seine Mannschaft wäre, aber ja, bin gespannt, ob es dann auf dem Platz auch so aussieht.
Also wenn ich es in der Mannschaft zutraue, dass die jetzt ab dem Achtelfinale dann wirklich durchmarschiert, ohne Probleme, dann doch am ehesten aber Frankreich. Da sehe ich Spanien dann nicht ganz, also wenn die jetzt wirklich diesen Schalter umlegen, was jetzt Didier Deschamps auch gesagt hat,
wenn es passiert. Ja, weil die Franzosen zwar auch sich schwer getan haben in der Gruppe, aber das ist, finde ich, nie, also da zieht man gerne den Vergleich dann mit England dran, so zwei große Nationen, die so ein bisschen zäh Fußball spielen irgendwie, aber die Franzosen, finde ich, hatten schon auch, haben sich viel mehr Torchancen rausgespielt in ihren drei Spielen. Wenn die die Dinger machen, dann sieht es auch schnell klarer aus. Haben sie jetzt nicht gemacht. Muss sich auch nicht ändern im Achtelfinale, aber das ist zumindest, sehe ich da das Potenzial, dass es bei Frankreich schneller, besser wird als bei den Engländern.
Ja, ich glaube, das kann man so festhalten. Ja, dann haben wir die EM praktisch jetzt so ein bisschen durchgetippt. Wir hoffen auf Österreich, Deutschland. Wie du schon gesagt hast, brutal. Vor allem in Deutschland.
Ich kann dir noch eine ganz exklusive Information geben, die vielleicht nicht mehr lang exklusiv ist, aber wir kriegen ja immer vor den Spielen auch so Statistiken, so Vorbereitungsstatistiken, und ich hab jetzt vor 2 Minuten so eine Mail bekommen mit ein paar lustigen Fakten zu diesem Spiel Deutschland-Dänemark, und da steht unter anderem drin, Dänemark hat alle 5 bisherigen Europameisterschaftsspiele gegen Gastgeberländer verloren. Also das vielleicht noch als gutes Omen für Samstag.
Okay, das klingt doch nach einem sehr guten Abschluss. Ja, dann nehme ich dich dann mal beim Wort oder beim Fakt, und dann hoffen wir, dass das für Deutschland weit geht. Am besten natürlich ins Finale gegen Österreich, aber wir nehmen auch alle anderen Gegner im Finale.
Ja, und so großzügig sind wir.
Ja, ja, wunderbar. Dann, ich glaube, das war jetzt so der beste Abschluss. Dann bedanke ich mich vielmals für deine Zeit.
Ja, danke für die Einladung. Zeit ist ja verflogen.
Sehr, sehr gerne, ja. Wenn es um Fußball geht, geht's schnell, ne?
Es ist echt so.
Aber so soll es ja auch sein. Voll. Genau, danke, dass du da warst. Danke für deine ganzen Infos. Auch gerne. Zu dir als Person natürlich.
Gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir großen Spaß gemacht. Bin gespannt, welche unsere Tipps und Wünsche aufgehen werden in den nächsten Tagen und 2 Wochen. Und dann bin ich gespannt, ob und welches Team am Ende diesen Pokal in die Hand kriegt.
Ja, wir hoffen das Beste, und dann gehören dir als Gast die letzten Worte.
Ich bedanke mich für die Einladung. Das hat mir großen Spaß gemacht. Wie gesagt, war mein erster Podcast. Und wenn ihr wieder was braucht von mir, hoffe ich, dass ihr euch meldet, und werde weiter gespannt verfolgen, was sich bei Football KO tut, und freue mich auf die nächsten Folgen. Auch nicht mit mir. Schöne Grüße.
Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer, denn es hagelt Probleme. Werners Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach!
Football KO, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.